Stanum
gleich,
Ubaiti,
erreicht,
Cha,
Cha,
auf,
Adium,
Adium,
ursprünglich.
Übersetzung.
Jemand, der durch den Pfad des himmelvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, sich strenge aufrennt, sich strenge Entsagung auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgibt. Einfach dadurch, dass er himmelvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles. Und am Ende gelangt er in das höchste ewige Reich. Erläuterung und Schöpfung. Dieser Vers ist die Zusammenfassung des 7. und 8. Kapitels, in dem insbesondere Krishna-Bewusstsein und himmelsvoller Dienst behandelt werden. Man muss die Veden unter der Anleitung eines spirituellen Meisters studieren und sich viele Arten der Entsagung und Buße auferlegen, während man unter seiner Obhut lebt. Ein Brahmachari muss im Hause des spirituellen Meisters wie ein Diener leben. Und er muss von Tür zu Tür gehen, um Almosen betteln, wo sie den spirituellen Meister bringen. Er nimmt nur auf Geheiß seines spirituellen Meisters Essen zu sich. Und wenn es der spirituelle Meister einmal versäumt, den Schüler zum Essen zu rufen, so fastet diese. Dies sind einige der vedischen Prinzipien für das Brahmacharya-Leben. Wenn der Schüler unter der Anleitung des Meisters vom 5. bis zum 20. Lebensjahr die Veden studiert, kann er einen vollkommenen Charakter entwickeln. Das Studium der Veden ist nicht für die Mußestunden von Lehnstuhlspekulanten bestimmt, sondern für die Bildung des Charakters. Nach dieser Schulung ist es dem Brahmacharya erlaubt, zu heiraten und ein Leben als Haushälter zu führen. Als Haushälter muss er viele Opfer ausführen, um nach weiterer Erleuchtung zu streben. Ebenso muss er Spenden geben, indem er sich nach dem Land, der Zeit und dem Empfänger richtet und zwischen Spenden, die Tugend, die Leidenschaft und Unwissenheit unterscheidet, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Wenn er sich vom Haus in der Leben zurückzieht und in den Lebensstand des Vanaprastha tritt, nimmt er schwere Entsagung auf sich, wie im Wald zu leben, sich mit Baumrinden zu kleiden, sich nicht zu rasieren und so weiter. Wenn er den Vorschriften des Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und schließlich Sannyas lebt, wird er die vollkommene Stufe des Lebens erhoben. Einige gelangen auf die himmlischen Königreiche. Und wenn sie dort weiteren Fortschritt machen, erreicht sie Befreiung im spirituellen Himmel. Entweder im unpersönlichen Brahmacharya oder auf dem Vaikuntha-Planeten oder auf Krishna-Loka. Das ist der Pfad, der von den vedischen Schriften beschrieben wird. Das Wunderbare am Krishna-Bewusstsein ist jedoch, dass er mit einem Mal, indem man sich im himmelsvollen Dienst beschäftigt, alle Rituale und verschiedene Lebensstände hinter sich lassen kann. Die Worte Idam Vidikva weisen darauf hin, dass man sich darum bemühen soll, in der Weisung, die Sri Krishna hier in diesem Kapitel und im 7. Kapitel der Bhagavad Gita zu verstehen. Man sollte nicht versuchen, diese Kapitel durch akademische Gelehrsamkeit oder gedankliche Spekulation zu verstehen, sondern durch Hören in der Gemeinschaft von Gott gewonnen. Die Kapitel 6 bis 12 sind die Essenz der Bhagavad Gita. Die ersten 6 und die letzten 6 Kapitel sind die Entfassung, in die mittleren 6 Kapitel, die vom Herrn besonders beschützt werden, eingebunden sind. Wenn jemand das Glück hat, die Bhagavad Gita und besonders diese mittleren 6 Kapitel in der Gemeinschaft von Gott geweihten verstehen zu lernen, wird sein Leben zugleich ruhmreich und erhaben über alle Bußen, Opfer, Spenden, Spekulationen. Denn alle Ergebnisse, die man durch diese Tätigkeiten erreicht, erreicht man direkt durch den Schweiß. Jeder, der ein wenig Glauben in die Bhagavad Gita besitzt, sollte die Bhagavad Gita von einem Gottgeweihten lernen. Denn wie zu Beginn des 4. Kapitels klar gesagt wurde, kann die Bhagavad Gita nur von Gottgeweihten verstanden werden. Niemand sonst ist in der Lage, den Sinn der Bhagavad Gita vollkommen zu verstehen. Man sollte sich deshalb an einen Geweihten Krishnas und nicht an mentale Spekulanten wenden, wenn man die Bhagavad Gita verstehen will. Dies ist ein Zeichen von Glauben. Eigentlich beginnt das echte Studium der Bhagavad Gita erst dann, wenn man einen Gottgeweihten sucht und schließlich die Gemeinschaft eines solchen Gottgeweihten bekommt. Erst dann gelangt man zum richtigen Verständnis der Bhagavad Gita. Indem man in der Gemeinschaft dieses gottgeweihten Fortschritt macht, erreicht man die Stufe des Liebesvolldienstes. Und dieser Dienst beseitigt alle Zweifel über Krishna, Gott und seine Taten, seine Gestalt, seine Spiele, seinen Namen und all seine anderen Aspekte. Wenn all diese Zweifel und falschen Vorstellungen vollkommen berichtigt sind, wird man in seinem Studium nicht mehr abgelenkt. Dann erfährt man im Studium der Bhagavad Gita große Freude und erreicht die Stufe, wo man sich immer Krishna bewusst fühlt. Auf der fortgeschrittenen Stufe verliebt man sich völlig in Krishna. Und diese höchst vollkommene Stufe des Lebens öffnet dem Gottgeweihten das Tor zu Krishnas Reich, den spirituellen Himmel, Goloka Vrindavan, wo der Gottgeweihte ewiges Glück erlangt. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterung zum 8. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita im Titel Himmel müssen erreichen. Vedeshu yagyesu tapaso chaiva dadeshu yat punya palam patishtam adyeti tat saravam midam vidhva yogi param stham upai vicharyam. Jemand, der sich dem Pfad des himmelvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, durch strenge Entsagung auch von den Spenden oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Einfach dadurch, dass er himmelsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er zum nächsten ewigen Land. So, das ist ein sehr bedeutungsvoller Vers. Alle Verse der Bhagavad Gita auf eine ganz wunderbare Weise von Krishna abgeschlossen. Also das nennt man Siddhanta, Schlussfolgerung. Und hier in diesem Vers Lobpreis Krishna den himmelsvollen Dienst. Und er erklärt uns hier, dass es der himmelsvolle Dienst jenseits der herkömmlichen religiösen Praxis oder besser gesagt, wenn man hier hört, Geschirrfarbe, das war schon mal damals erwähnt, könnte man sagen, dass Geschirrfarbe hier erwähnt, was vedische Kultur ist. Eine Kultur, die der beste Nährboden, die beste Möglichkeit ist, systematisch Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Aber wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, ein Vanashamadami zu sein, oder beziehungsweise wenn er nicht in einer solchen kulturellen Umgebung, in einem Umfeld, in seinem Umfeld aufgewachsen ist und von vornherein, von klein auf an gelernt hat, nach diesen Prinzipien zu leben, dann ist er trotzdem nicht ausgeschlossen es ist ihm trotzdem möglich, das höchste Ziel zu haben. Das ist im Grunde die Bedeutung von diesem Vers. Und wie ist das möglich? Der Pfarrer erklärt uns hier, dass das Wichtigste an diesem wunderbaren Ergebnis, dieses wunderbare Ergebnis, sondern das Wichtigste daran ist, dass man gute Gemeinschaft hat. Dass man vor allem Gemeinschaft hat mit einem spirituellen oder mit einem qualifizierten spirituellen Meister. Du hast ja an anderer Stelle in der Bhagavad Gita erwähnt, das neunte Vers, mit den verschiedenen Behältnissen von Wasser, das erfüllt, was verschiedene Behältnisse, Wasserbehälter erfüllen, erfüllt automatisch der Fluss. Und ich kann mich erinnern an eine Klasse, die ich da war, dann gegeben habe, speziell über den Fels. Er erklärt dazu, dass das ursprünglich in den vedischen Gemeinden, Dörfern, dass da verschiedene Wasserbehälter da gab es einen zum Beispiel, der speziell für Trinkwasser bestimmt war. Ein anderer Behälter war dazu bestimmt, die Wäsche zu waschen. Ein anderer war dazu bestimmt, irgendwas anderes, irgendwelche anderen Dinge zu Zweck schaffen. Na, dann kriegt der Papa dazu, aber wenn man das Glück hat, an einem Fluss zu leben, dann braucht man sich nicht zu kümmern. Nur jeden Teich oder jede gegebenen Wasserbehälter säufern zu trennen. Weshalb? Weil der Fluss automatisch immer rein ist. Aber das fließt, weil das Wasser fließt. Und in der gleichen Weise tut uns die Bhagavad Gita, dass wenn wir vom Glück begünstigt sind und wir den hingebungsvollen Dienst in Berührung kommen, den gesegnet werden durch die Gemeinschaft großer Seelen, dass wir uns gleich ohne große Vorbereitung unseren hingebungsvollen Dienst beschäftigen können. Nach dem vedischen Prinzip, also nach der vedischen, wie sagt man, der vedischen Erziehung sozusagen, gab es normalerweise drei Etappen. Das ist einmal das Sambandha, dass man einfach studiert, versteht, was Beziehungen sind, beziehungsweise wie alles in Gott, dem ursprünglichen Zentrum von allem, verbunden ist. Und wenn man verstanden hat, wenn man theoretisch verstanden hat, was seine Position ist, seine verantwortliche Position ist, in Beziehung zu Gott, dass man sich in dieser Weise beschäftigt, Abideya bedeutet, dass man Prinzipien folgt, in Gründen in der Überzeugung, in der Erkenntnis, dass diese Prinzipien eigentlich erheben werden auf die höchste Stufe, eine zur Vollkommenheit des Lebens führen werden. Und wenn man gewissenhaft diesen Prinzipien gefolgt ist, wie zum Beispiel hier, der Wirbel von Balashamadharma-System, einem sehr komplexen System von so vielen Prinzipien. Und wenn wir diesen Prinzipien gefolgt sind, werden wir letztlich, das erklärt der Barber hier auch, aber letztlich das Ziel erreichen. Und das Ziel wird von verschiedenen Denkern, verschiedenen Philosophen, verschieden interpretiert und erklärt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Zugang haben zu welchen Autoritäten. Und im Shastras heißt es, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Segnung des hingebungsvollen Dienstes, die höchste Form der Beschäftigung zu erlangen, mit den Samen der Hingabe zu heute noch in Kälte. Aber die Shastras erklären uns, dass, wenn wir den Acharya folgen, dass der ganze Vorgang sehr einfach ist. Und den auch, wenn wir den etablierten, wie sagt man den anerkannten Autoritäten vor. Dann wird der Vorgang sehr gut. So, das heißt mit anderen Worten, dass wir erst ein klares Verständnis haben, dass wir in ausreichendem Maße hören, dass wir studieren. Wir haben zum Beispiel, wir studieren die Bhagavad Gita regelmäßig, wir sollten zumindest. Und dann gibt es so viele andere Bücher, mit transzendentalem Wissen. Zum Beispiel sind schon ein paar Arbeiten empfohlen, dass wir erst einmal die Bhagavad Gita lesen und dann das Srimad Bhagavata. Und dann das Chaitanya Charitamrita. Und wenn wir den ganzen Vorgang hindurchgegangen sind und ernsthaft in unseren Bemühungen Fortschritt gemacht haben, da gibt es noch mehr Texte, die mehr und mehr vertraut sind, tiefer sind. Aber die nicht für diejenigen bestimmt sind und noch nicht auf dieser Ebene sind. Wenn wir frühzeitig diese Texte lesen, ohne die Führung qualifizierter Gottgewalt, können wir sehr leicht zu einem falschen Verständnis kommen. Dass nämlich reine Liebe zu Krishna oder auch die Beziehung, die ewige Beziehung Krishnas mit seinem innigsten und vertrautesten Gottgewalt zu vergleichen ist mit den Aktivitäten gewöhnlicher Personen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in den Fußspuren großer Handzählen folgen. Und dass die ganze Idee, die dahinter steht, nur bei Krishna uns die Wichtigkeit der Guru Parampara. Die Guru Parampara ist im Grunde unser System, unsere Quelle. Durch die Guru Parampara bekommen wir nicht nur Wissen, sondern auch Stärke. Also dieses System ist nicht ein System, was von Menschen geschaffen ist, oder von begrenzten und bedingten Entscheidung ist, sondern es ist das System, was uns von Krishna gibt. Und wieder, jetzt wieder zurück zum Punkt hier. Nur das war das schon mal Dharma. Das ist eine wunderbare Einrichtung, um systematisch spirituellen Fortschritt zu machen. Aber wie wir schon erwähnt haben, unglücklich sehen wir Weise. Nun kommen wir bei einer ganz anderen oder aus ganz anderen Umgebungen. Ich möchte keine Vergehen begehen. Aber ich denke, die meisten von uns kommen aus Umgebungen, wo praktisch keine spirituelle Kultur gibt. Das ist ein großes Problem, was wir haben. Manchmal sehen wir das auch als Gottgeweihte, dass wenn wir schwach werden, den himmelsvollen Dienst, oder vielleicht sogar den himmelsvollen Dienst aufgeben, das ist sehr abrupt, ne? Dass wir sehr abrupt wieder in unsere alte Umgebung kommen, unsere alten Gewohnheiten wieder aufnehmen, wieder unsere alten Gewohnheiten. Deshalb hat Srila Prabhupada zu Ende seines Lebens, hat Srila Prabhupada sehr viel Geld darauf gelegt, dass wir zumindest versuchen, nur das war anscheinend darum, wieder Gerwig wieder einzuführen. Srila Prabhupada hat das verglichen wie mit einem Netz, wie im Zirkus. Die Akrobaten, nur ihre Darstellung, ihre Schau, ihre Kunststücke vorführen. Nur dass wenn sie plötzlich ausrutschen oder sich versehen oder runterfallen, dass sie anstatt auf den harten Boden zu fahren, dass sie in ein Netz fallen, von einem weichen Netz aufgefangen werden. Und der gleichen Weise hat Schiller Paul daran gedacht, nur den Gottgeweihten diese Möglichkeit zu geben, dass sie nicht zu hart fallen, wenn sie fallen. Und Schiller Paul diesen Ausdruck geprägt hat. Bluten, dieser Begriff Bluten, wir sind ohne nichts mehr, sagen wir nicht sehr philosophisch. Ne? So, der Bauer hat das, dieses Wort Bluten, er hat gesagt, wenn was ins Wasser fällt, dann macht das Blup. Ne? Und genau das der Bauer erklärt, wenn jemand nur an die Matte der Welt zurückfährt, ist es Bluten. So, es ist ein sehr komplexes Thema hier. Ob man Bala Shamadama einführen sollte, dann nehme ich große Mühe, wie man es einführen kann. Also besten Denker ist man, haben sich schon sehr viel mit diesen Themen, beschäftigt. Aber es ist nicht leicht. Nur dieses Programm, das Bala Shamadama, dieses Netz sozusagen, zu etablieren. Nur im Grunde erklärt uns hier Krishna, dass wir aber auf der anderen Seite immer die Möglichkeit haben, nur wenn wir ernsthaft sind, uns wieder am himmelsvollen Dienst festzuhalten. Nur auf der einen Seite, nur wenn der himmelsvolle Dienst als das Größte, als das, Erhabenste beschrieben. Auf der anderen Seite ist der Fabel erklärt, dass der Vorteil des himmelsvollen Dienstes erhaben und einfach, simpel. Zur gleichen Zeit. Aber habe ich gerade eine Bemerkung von Schiller Paul gehört, die Paul sagte, das Sinn war sehr schwer anzunehmen. Deshalb, weil wir sehr kompliziert geworden sind. Je mehr wir uns mit der Mathematik abgeben, desto komplizierter werden wir. Und deshalb ist es sehr schwierig, eine einfache Praxis beizubehalten, einfach zu denken. Also der Vorgang ist simpel. Nur auf der anderen Seite wissen wir auch von Chaitanya Mahaprabhu. Das heißt, dass Chaitanya Mahaprabhu von allen Formen des Herrn die barmherzigste ist. Das ist nicht, weil er einfach nur barmherzig war und jeden umarmt oder was jemals zu essen gegeben hat, sondern weil er reine Liebe oder rein himmelsvollen Dienst frei verteilt hat. Das, was normalerweise sehr, sehr schwer zu sein ist. Zum Beispiel heißt es in der Bhagavad Gita, Bahunam Chandanam Gyanam Bhagavad. Was in dem Sinne? Wenn er viel Geduld und so wirklich ist, dann gibt es mir nicht. Da er weiß nicht die Ursache der Ursache, sondern dass sie alles kann. Und solch eine große Seele finden wir sehr Mahatma. Mahatma, wir alle wissen, was Mahatma bedeutet. Im Gegensatz zu Mahatma ist Anuratma, Dudatma. Wir sind auf der einen Seite sprechen von großen Seelen und von Dudatma. Dudatma bedeutet eine, die Faulmeister, eine verkrüppelte Seele. Eine große Seele und eine verkrüppelte Seele. Und ein Einfluss der Erscheinungsweise der materiellen Natur, wenn unser ursprüngliches Wesen und unsere ursprüngliche Natur völlig entstellt, und ein paar hat erklettert, dass diese materielle Welt eine pervertierte Reflexion der Wirklichkeit, der spirituellen Welt ist. Und alles, was hier am höchsten oder als das Wertvollste angesehen wird, ist vom spirituellen Standpunkt aus gefallen, als Niedrigste. Und was hier verkönnt ist, das ist auf der spirituellen Ebene das Größte. Also das ist eine pervertierte Reflexion, eine Spiegelung. Wir dürfen niemals denken, dass nur dass wir den materiellen Welten sollten, zumindest als Gott geweiht, das klar ist. Theoretisch verstehen sollten, dass diese materielle Welt nicht unser wirkliches Zuhause ist, unsere wirkliche, unsere wirkliche Heimat ist. Sondern dass die spirituelle Welt unsere wirkliche Heimat ist. Und es ist sehr, sehr schwierig, wie Krishna sagt, Samahatma ist ein Bürger, eine Seele zu treffen, die davon müssen. Wir haben gerade heute Morgen davon gesprochen, der Wagenpunkt, wie schwierig es ist, frei zu werden von der falschen Identifikation mit dem Körper. Wir sind so identifiziert, so angehaftet. Mit allen diesen Bezeichnungen, die sich auf unseren Körper sind. Ich habe heute Morgen das Beispiel gegeben, wenn uns jemand sagt, du bist ja hässlich. Das geht so tief. Das ist eine so große Beleidigung. Oder wenn jemand abfällig spricht, über das Land, in dem wir geboren wurden. Ach, Deutschland, das ist doch das Letzte. Wir machen es nicht so heavy sein, wenn man immer ein Ausland ist. Und dann ist der einzige Deutsche. Und das geht tief. Oder wenn die religiöse Überzeugung oder die Weltanschauung oder die Familie oder die politische Partei, in der man sich befindet, beleidigt wird. Das ist sehr schwierig zu akzeptieren. Also dieses falsche Ego, diese Identifikation mit dem Körper ist sehr, sehr tief. Und aufgrund dieser Identifikation haben wir alle unsere spirituellen oder ursprünglichen Qualitäten verloren. Und zum Beispiel erklärt uns Krishna Bhagavad Gita, dass das die Grundlage unseres Problems in der materiellen Welt darin besteht, dass wir satten. Nur wir sind ewig. Aber irgendwie sind wir unter den Einfluss von Asat, von dem Zeitgeld. Und Srila Prabhupada erklärt dazu, wenn die bedingte Seele oder wenn die Seele einmal unter den Einfluss dieser äußeren Energie geraten ist, wenn mit anderen Worten, wenn die ursprüngliche Liebe zu Krishna umgewandelt worden ist in Lust, das ist sehr schwierig, diese Lust in der Liebe zu Krishna umzuwandeln. Sehr, sehr schwierig. Wir können das ganz praktisch sehen, auch als Individuen, als die Gottes oder auch als Bewegung, spirituelle Bewegung. Wie schwierig das ist, ein spirituelles Leben in der materiellen Welt, in der materiellen, materialistischen Umgebung zu führen. Oder in einer materialistischen Gesellschaft zu führen. Das ist so schwierig. Wir haben zum Beispiel auch so viele, nicht nur individuell haben wir so viele Probleme mit unserem Geist, mit unserem Sinn, mit so vielen falschen Vorstellungen, die wir haben. Zum Laufen wir als Bewegung haben wir so viele Probleme. Der Pfarrer hat uns erklärt, dass diese Bewegung für sich muss dann auch wie ein großer Körper ist. Und genauso wie wir individuell Probleme haben, sollten wir nicht erwarten, wir sollten überhaupt nicht erwarten, dass es in der materiellen Welt keine Probleme geben wird. Nun, der Bhagavad Gita sagt uns Krishna, beschreibt uns Krishna diese materielle Welt als Dukalaya Vashashvatam. Paul ist so oft erwähnt, in die Klassen durch der Paul. Dukalaya Vashashvatam. Und er erklärt das. Das ist ein, wenn Krishna sagt, dass die materielle Welt ein zeitweiliger Ort ist, oder ein zeitweiliges hier, und voll von Leid, wenn wir uns bemühen, hier einen ewigen Zustand herbeizuführen und zu genießen, glücklich zu sein, das ist absurd. Weil Krishna es schon qualifiziert hat, oder Krishna es schon so geschaffen hat, dass ein Ort des Leids ist und zeitweilig. Wirkliche Freude und das wirkliche Leben befinden sich jenseits des Einflusses. Und ohne dass wir Zuflucht suchen bei Krishna oder Zuflucht suchen bei den großen Seelen, die sich in der Nachfolge der Guru Prabhu finden, werden wir niemals den Einfluss der Materialität überwinden oder zurückdrehen. Das sind alles Dinge, die haben wir schon tausendmal gehört. Aber wir sind sehr vergessen. Einer unserer Defekte ist, dass wir sehr vergessen sind. Wir hören Dinge und vergessen es. Und wir hören es schon vergessen. Und wir hören es schon vergessen. Und deshalb, was ich wieder erfahren habe, erklärt, dass Wiederholung sehr, sehr wichtig ist. Da gibt es zum Beispiel einige Verse oder Aussagen Krishnas in der Bhagavad Gita, die Krishna immer wieder wiederholt. Da gibt es zum Beispiel diesen Vers, der als der vertraulichste Vers oder der wichtigste Vers der Bhagavad Gita an diesen Manmana Bhava Manvatra Manvatra Manvatra. Und dieser Teil, diesen exakten, die erste Reihe, die hier halt, hier ist es in zwei Reihen, also die erste Reihe des Verses, erwähnt Krishna zweimal. Im Zentrum der Bhagavad Gita, genau in der Mitte, sozusagen als Schlussfolgerung, als Abschluss zum Kapitel, zum neuen Kapitel. Das heißt, das neunte Kapitel ist bekannt als der vertrauliche Teil des Wissens. Das größte Geheimnis sozusagen offenbart Krishna im letzten Teil. Den vertraulichsten Teil. Und den gleichen Vers wiederholt er nochmal im ersten Teil. 65. Vers.
18:65.
Wiederholt Krishna nochmal wieder den gleichen. Und was ist dieses Geheimnis, das uns Krishna offenbart? Das Geheimnis ist, wie Krishna sagt, denke ständig an mich. Wenn wir das meistern können, dass wir an Krishna denken, dann kann man sagen, wie kann ich an Krishna denken? Ich bin sehr begrenzt, aber ich wissen, was ich habe über Krishna. Aber wir können auch an Krishna denken. Krishna ist nicht verschieden von deinem Namen. Und der Vorgang an Krishna zu denken, wird automatisch bewegt über die heiligen Namen. Es gibt viele Stellen in seinen Büchern, und auch in den Gesprächen, wo Shri Prabhupada sagt, dass die Perfektion des Lebens darin besteht, 24 Stunden am Tag haben Krishna Chant. Der Geist macht alle möglichen Argumente dagegen. Aber das ist der beste Schutz. Shri Prabhupada dazu erklärt, dass dieser Kirtan Rasa, diesen Wohlgeschmack, den man erfährt, oder kostet, und chanten der heiligen Namen. Das ist die sicherste Zufuhr des für uns in diesem Zeitalter des Kalifornien. Manmana Bhava. Dann sagt Krishna uns, werde mein Geweihter. Das sind direkte Anweisungen, kennst Krishna. Denke ständig an mich. Werde mein Geweihter. Verehre mich. Nicht irgendjemand anderes oder irgendwas anderes. Und bringe mir deine Ehrerbietung. Und er sagt, Krishna, wenn du das tust, dann kommst du zu mir. Nur wenn du völlig versunken bist in diesem Bewusstsein, in diesen vier Aktivitäten, gibt uns Krishna das Versprechen, dass wir zu ihm kommen. Nur wie gesagt, das klingt sehr simpel und sehr einfach. Aber jeder, der ein praktizierender Vaishnava ist, der weiß, sehr schön. Allein die heiligen Namen zu schaffen. Unser Krishna zu erinnern. Immer wieder den Verstand zurückzuholen von allen möglichen Dingen, die nichts mit Krishna zu tun haben. Sehr schön. Dann ein Wort geweiht zu sein. Das heißt, mit anderen Worten, sein Leben Krishna zu wollen. Sehr schön. So viel, für die Sache des Vertrauens, des Glaubens. Nur, dass man nicht seine eigenen Pläne nebenbei. Aber das, was Krishna sagt, in der Bhagavad Gita, zumindest das letztliche Ziel, die Vollkommenheit des Lebens, sollten wir verstehen, dass ständig an Krishna zu denken, uns Krishna zu ergeben, ihn zu verehren, ständig nur versunken sein in der Verehrung des Herrn, alles zur Freude des Herrn zu verehren. Und uns vor ihm zu verbeugen. Allein das schon, sich vor Krishna zu verbeugen, so schwierig. Wenn man in den Tempel kommt, wenn man spirituell Meister sieht, wenn der Altar aufgenommen wird. Da gibt es so viele, wie sagt man, so viele Dinge, die uns begeistern. Ach, du hast es schon gerade in die Weltentum gemacht, du machst es nicht schon. Aber das ist ein unansinniges Prinzip, dass man sich, dass man mit der Stirn den Boden berührt, aus Demut oder aus Respekt vor der höchsten Persönlichkeit Gottes. Oder da wird sogar, in unserer Tradition wird sogar von Dandavas gesprochen, dass man niederfällt wie ein Stab, ganz gleich, was die Umgebung von einem denkt. Völlig frei von falschem Ego, fällt man einfach zu Boden und seine Ehrgebung. Der Papa dazu mal erklärt, dass man es lernen sollte, Dandavats, Ehrbietung darzubringen, vor Krishna freiwillig, solange man es kann. Wenn man es nicht freiwillig tut, wird man irgendwann gezwungen sein, Dandavats darzubringen. Wenn der Tod kommt. Aber das ist zu spät. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was ein Gottbruder von mir gegeben hat zu diesem Thema. Er vergleicht das Moment des Todes mit dem Untergang eines Ozeans, eines Ozeandampfes, bis zum Beispiel die bekannte Titanic. Und wenn so ein Ozeanriese, wenn der langsam runtergeht, was sollte man machen? Sind wir mal Experten geworden? Seefahrer? Das Erste, was man machen sollte, man sollte sofort die Rettungsboote zu Wasser lassen. Runterhiefen, wie man sagt. Und dann sollte man in die Rettungsboote gehen. Und so weit wie möglich sich von dem Schiff entfernen. Weshalb?
Der Sog.
Ja, weil das Schiff untergeht, dann steht ein unheimlicher Sog. Dann steht ein Stuhl. Ja, und alle Boote, die nicht weit genug von dem Schiff entfernt sind, die werden mit runtergezogen. Und in der gleichen Weise wird dieser Untergang verglichen mit dem Tod. Wenn wir zu angehaftet sind an all die Dinge, die in der Beziehung stehen zu unserem Körper, wenn wir das nicht gelernt haben, Abstand zu nehmen, beziehungsweise bei Krishna Zuflucht gesucht haben, dann werden wir ohne Zweifel sehr, sehr verwirrt werden. Zum Zeitpunkt des Todes in der Bhagavad Gita erklärt der Bhagavad, dass die größte Katastrophe im Leben der Tod ist. Da gibt es diese Aussage: nichts sicherer als der Tod. Das einzige sichere, die einzige Garantie, die wir haben, ist, dass wir irgendwann sterben. Wir wissen nicht wann, aber jeder von uns muss sterben. Und das ist im Grunde hier was in der Barakite so wunderbar erklärt wird. Dass wir nicht der Körper sind, dass wir spirituelle Seele sind. Und dass wir so ein Leben lernen sollten, unser spirituelles Wesen, unser spirituelles Leben zu erleben. Sodass, wenn wir letztlich von dieser großen Katastrophe kommen, dass wir alles aufgeben müssen, dass wir nicht so gestört werden, dass wir zu vieles gewohnt. Dealer bedeutet jemand, der ungestört ist. Selbst mitten der größten Schwierigkeiten, der größten Leiden, der größten Probleme, die man erfahren kann, hat man trotzdem seinen Vater, einen Geist in der Fitze. Und das ist nicht möglich, das von einem Moment zum anderen zu lernen. Das erfordert ein lebenslanges Training. Nur je früher, desto besser. Nur dass man so früh wie möglich damit beginnt. Wir haben gerade darüber gesprochen, irgendwo war es. Wir haben über den Tod gesprochen, wie wenn Gott geweiht und sagt, das war in Köln. Verschiedene Unfälle gesprochen. Autounfälle zu sein. Und wie Gottgeweihte vom Glück begünstigt sind, wenn sie in solche, oftmals in solche Situationen kommen, dass sie einfach bei Krishna sind. Dass sie verstehen, dass er gar keine andere Zufall ist. Ich kann mich erinnern, da hat mal jemand schon Erfahrung gefragt, was machen denn Gottgeweihte, wenn ein Erdbeben ist? Und ich weiß nicht, die Person hat irgendeine besondere Antwort erwartet. Und sie hat dann gesagt, die Channel Krishna. Oder jetzt kann ich tun. Was kann man sonst tun? Das habe ich nicht. So. Und das ist im Grunde das Ergebnis oder das Ziel, das irgendwo von ihm ist. Dass wir mit der größten Schwierigkeit niemals unsere Beziehung zu Krishna haben. Unsere Beziehung zu Krishna. Das ist im Grunde die ganze Idee, die hinter dieser Bewegung, diesem Training des Krishna-Bewusstseins steht. Dass wenn wir letztlich zu dieser großen Prüfung kommen, dass wir den Körper aufgeben müssen, dass wir an Krishna gehen. Und das ist sehr, sehr schwierig, wie gesagt, wenn man es nicht gelernt hat. Aber es nicht, wenn man sich nicht trainiert hat, wenn man nicht jeden Tag die heiligen Namen gechannt hat, an Krishna gedacht hat, Gemeinschaft gehabt hat, systematisch, sein Leben so organisiert, dass man sich immer an Krishna erinnert, an Krishna nutzt. Wenn man dieses Training nicht hat, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Obgleich wir natürlich verstehen, dass Krishna sein Gott geweiht, besonders, besonders.
Wohlwollend.
Besonders wohlwollend. Das haben wir schon oft erwähnt. Nektar der Hingabe da. Wenn die Qualität des Krishnas erwähnt werden, dann wird auch eine Qualität erwähnt, die nur in dieser Beziehung sehr wichtig ist. Und das ist, dass Krishna Danke ist. Und da heißt es, all seine Qualitäten tief in den Ozean sind. Unbegreiflich tief. Und in der gleichen Weise heißt es auch, dass diese Qualität Krishna ist auch unbegreiflich tief. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man einmal nur irgendwann in irgendeiner Existenz oder im Leben mal ernsthaft versucht hat, Krishna zu dienen, wenn er ernsthafte Bemühungen gemacht hat, Krishna zu dienen, dass Krishna das nie wieder und immer nach einer Möglichkeit sucht, nur in diesem Gott gemeint, eine besondere Möglichkeit zu geben. Das heißt, mit anderen Worten, in jeder Hinsicht von ihm zu sein. Das ist im Grunde die größte Möglichkeit. Nur nicht uns Geld zu geben, sondern Körper zu beschützen, uns gesund zu machen und so weiter. Sondern dass wir uns an Krishna erinnern, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns in seinem Dienst zu beschäftigen. So, wir können natürlich verstehen, dass nur aufgrund dieser Qualität, dass Krishna sein Gott geweiht hat, eine ganz besondere Gunst mit und dazu teilen mit uns. Ja, eine ganz besondere Gunst für uns. Am gleichen der Prabhupada erklärt, dass wir nicht darauf bauen sollten. Das heißt, da gibt es in den Shastras, heißt es ist verschiedene Formen, verschiedene Arten von befreiten Seelen. Da gibt es einmal Nityasiddha, die ewig befreit sind, die niemals unter dem Einfluss der materiellen Energie stand, die direkt aus der spirituellen Welt kommen, die bekannt ist Avatars. Avatar bedeutet jemand herabsteigen, von der spirituellen auf die materielle Ebene. Nur diese großen Seelen, diese großen befreiten Seelen, sind sehr, sehr, sehr zu treffen. Normalerweise erscheint in der materiellen Welt auf Geheiß des Herrn mit ganz bestimmten Missionen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel im Srimad Bhagavatam vom Parikshit Marsch. Da heißt es, dass Parikshit Marsch eine solche Nitya-Siddha-Seele ist. Und Srimad Bhagavatam erklärt, dass es Symptom einer solchen Seele ist, dass sie niemals Krishna vergisst. Dass sie schon von Beginn ihres Lebens immer Krishna ist, immer Krishna ist, immer die Wunsch von Dienst beschäftigt und niemals versinken. Dann gibt es Salma-Siddha, eine Person, die vollkommen erlangt hat durch den geregelten Hinweis von Dienst. Sadhana. Und Salma-Siddha bedeutet, dass wir unser Leben, beziehungsweise unsere Sinne, unser Geist und unsere Worte, regulieren auf der Grundlage des Shastras, der Prinzipien des Shastras, die Shastras. über den wir uns vorhin dienst, geduldig aus, wie wir heute Morgen gehört haben, so, mit Enthusiasmus, mit Vertrauen, mit Geduld und so weiter, dann werden wir am Ende auch erfolgreich sein. Wir werden auch die Vollkommenheit haben, wir werden auch befreien werden. Und dann gibt es noch eine dritte Form der Befreiung, das ist Kripasita. Kripasita bedeutet jemand, der eine ganz besondere Art von Barmherzigkeit bekommen hat für ein großes Leben. Wir sollten, nur als Beispiel, was sollten wir nicht nur auf dem Sadhana bauen, sozusagen, sondern wir sollten gleichzeitig auch begehrt sein nach Kripa. Das zeigt uns große Seelen. Die Gebete großer Seelen studieren. Dann sehen wir, wie begierig diese großen Seelen sind nach der Barmherzigkeit, nach den Seelen anderer großer Seelen. Wir sehen das ganz praktisch in unserem Leben, in unserer Community als Beispiel. Wie begierig die Beispiele sind nach der Barmherzigkeit. Und Maharaj, Barmherzigkeit, Mercy, Misericordia. Überall hört man das. Überall waren sie Barmherzigkeit. Aber die wirkliche Barmherzigkeit ist im Augenblick, dass man lächelt und dass man jemanden umarmt und so weiter. Und was war die wirkliche Barmherzigkeit? Das ist, dass man inspiriert wird. Dass man die Kraft bekommt, das Vertrauen stark ist, dass man sich genügend ins Freund gibt. Das ist wirklich. So, Kripa ist ein sehr wichtiges Element. Wir sollten sehr begierig sein, auf unsere Herzlichkeit. Auf großen Willen zu hören, uns in ihrem Dienst zu beschäftigen, unseren Geist zu offenbaren, uns vertrauensvoll ein großes Leben zu wünschen und vertrauensvolle Ratschläge zu bekommen. Also das gibt, wie gesagt, diese drei Arten von Befreiung. Nur auch gleich das nicht so, zumindest in den letzten beiden nicht so zu trennen ist. Nur so, wir sollen sie begierig sein in der Barmherzigkeit und wir sollen zur gleichen Zeit uns informieren. Und Schwer Power hat in dieser Weise gesagt, uns genau wie wenn wir zum Beispiel zu einer Universität gehen und Doktortitel zu bekommen. Dann gibt es Leute, die kommen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob den Putin jetzt auch so einen Ehrendoktortitel gegeben hat, aber es ist normalerweise so, wenn irgendwelche großen Persönlichkeiten und Politiker irgendwelche Universitäten besuchen, dann geben sie einen Ehrendoktortitel. Nur der bekommt einen Ehrendoktortitel, ohne dass er das studiert hat. So, wir sollten, der Bauer hat erklärt, wir sollten uns bemühen zur gleichen Zeit. Und zur gleichen Zeit sollten wir begierig sein nach Kripa. Aber beziehungsweise nach dieser Barmherzigkeit. Wir sollten uns so bemühen, dass, als würde es diese Barmherzigkeit nicht automatisch, wie sagt man, außer der Reihe gehen. So, der gleichen Weise sollten wir nicht denken, nachlässig sein in meine Sadhana, ich brauche nicht so strikt zu sein. Ich brauche immer nur ein bisschen rumzuhängen, wenn die Weichner oder wenn die großen Seelen zu kommen. Dann komme ich mal in den Tempel und bin auch gerade auf allen Fotos und allen Videos. Und wenn diese großen Seelen nicht mehr da sind, dann bin ich unmanifestiert. Die sogenannten Guru Bees. Die Gruppe von Devotees, die auftauchen, wenn eine große Persönlichkeit kommt. Das gab es nicht, das gibt es nicht nur, das gibt es gar was zur Zeit schon erfahren. Und der Farbe da war was brechend voll. Von überall kam die Gruppe. Da kam ich zum Beispiel in der Farbe in Hamburg. Die eine Gruppe, die 10 Tage schon war in Hamburg. Im Grunde waren wir nur ein paar Devotees. Ein paar einsame Devotees. Einfach 5 oder 6 Devotees. Und als Prabhupada kam, dann kamen plötzlich die Devotees von anderen Teilen der Welt. Der kam nicht von London, der kam Heidegger, der kam ganz von Amerika, der weiß nicht mehr Paulus. Und als der Paulus wieder weg war, wollte ich das denn? Oder überall, das kann man überall sehen. Zum Beispiel auch in Schloss Wellers, aber es wird Paulus zweimal zum Beispiel. Und unheimlich viele Bundestag, von überall, von Europa. Aber das ist schon, das ist wichtig, das ist eine große Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Aber im Grunde noch wichtiger als die persönliche Gemeinschaft zu haben, ist, wie Gabriel es erklärt hat, dass man die Anweisungen muss. Das heißt, Mani und Bapu. Bapu bedeutet, das ist eine schöne Frage, dann heißt, wenn man die Möglichkeit hat, Gemeinschaft zu haben in einer großen Seele, dann sollte man ihr dienen. Man sollte sehr begierig sein, ihm zu dienen. In welcher Weise? Was das Essen betrifft, was der Schlafplatz betrifft, was das Bad betrifft. Nur diese körperlichen Notwendigkeiten, physischen Notwendigkeiten, die man hat. Und wenn diese Persönlichkeit nicht mehr da ist, also nicht mehr da ist, dann sollte man sie verehren oder ihr dienen, indem man den Anweisungen gibt. Und das ist im Grunde das Wichtigste in der Gemeinschaft. Nur, dass man hört, weil im Grunde sind diese Worte, die sprechen voll von Unterweisungen. Voll von Schicksal. So viel Unterweisungen. Nicht nur, wenn wir die Gemeinschaft haben, mit Beispielen, was die Klasse haben, auch wenn die Bücher zum Beispiel von zum Beispiel lesen möchte, es sind so viele Unterweisungen. Alle, zumindest diejenigen, die regelmäßig die Bücher von Schiller Paarbeit lesen, wissen. Und wenn man die Bücher von Paarbeit liest, dann wird man sehr enthusiastisch, wenn man es von ihm liest. Wenn man es regelmäßig liest. Man soll inspirieren, wenn man es von ihm liest, dass man ganz natürlich diese Barmherzigkeit, die man von Schiller Paarbeit bekommt, auch verbreiten kann. Dass man es nicht tolerieren kann, dass es Menschen gibt, die noch nie mit diesem Nektar oder dieser verliebten Herzlichkeit berührt bekommen. Wir haben zum Beispiel gerade heute Morgen gesprochen. Wir haben heute ein Gespräch gehabt, heute Morgen mit Pasal, wie wichtig das ist. Oder wie leidvoll es ist zu sehen, wie weit die Menschen, wie weit sie wechseln von Krishna ist. Dass sie zum Beispiel systematisch Avidya eingetrichtert wird. Ja, Unwissenheit zum Beispiel, was die Evolution oder den Darwinismus betrifft. Dass sie das von kleiner Wand, noch nicht von kleiner Wand, aber nur noch in der Schule, dass sie das eingetrichtert wird. Dass sie vom Affen abstammen und so weiter. Dass es alles nur eine Evolution von Materie ist und so weiter. Wenn man sowas hört, besonders wenn man als Gottgeweihte ständig mit dieser Philosophie beschäftigt, dann wird man einfach ruhelos, ist das so? Dann wird man einfach ruhelos, das kribbelt. Nur, dass man dieses Wissen verbreiten muss, zum Wohl aller Menschen. Und das sehen wir im großen Sehen und Sinn ist, wie begierig, enthusiastisch zu sein. Krishna muss das verbreiten. Das beste Beispiel ist für uns in der Schwerkau. Eine der Eigenschaften, die Schiller Paarbeit hat, war, dass er immer über Krishna sprechen konnte. Er wurde nie müde, über Krishna zu sprechen. Ja. Wenn immer Paarbeit die Möglichkeit hatte, mit jemandem zu sprechen, dann fing er an zu reden. Paarbeit würde nie Smalltalk machen. Solange muss es so. Ja. Wenn man zum Beispiel die Gespräche von Schiller Paarbeit studiert oder hört, die Tapes hört, sieht man immer, dass Schiller Paarbeit ziemlich schnell zum Punkt kommt. Es gibt immer am Anfang gibt es immer so freundlichen Austausch. Paarbeit macht mit jemandem Hals, Familie, was Löhne hat, was ihm gut geht und so weiter. Und dann kommt Paarbeit immer zu, früher oder später zu dem Punkt, wo er sagt, so what is your philosophy? Was ist Ihre Philosophie? Und so wie die Leute dann ihre Philosophie zum Besten geben, für Paarbeit zu tun. Und manchmal setzt Paarbeit ihn so nach, ich sag mal, ja, setzt ihn so zu, oder so nach, erstandbar, ne? Unheilbar ist das, wenn jemand so heavy wird. Ne? Und dann zum Schluss, ne? Der Papa wird so freundlich und bemüht sich darum, dass sie Zahlen bekommen. Ja. Dass, ne? So dass sie am Anfang, ne, behandelt der Papa, sie sehr nice. Ne? Dann kriegen sie die Soße, die wir sagen, was sie wollen. Dann kriegen sie die Soße. Und zum Schluss, ne, gibt den Papa wieder das Gefühl, ne, oder wie sagt man, dass sie sich komfortabel fühlen, dass sie froh fühlen. Aber es wird bei mir ist und sie als Person sicherstellen, dass sie das Sagen haben, dass sie nur dachten, dass sich jemand gekümmert und so weiter. Aber Stefan Faber war in dieser Weise war sehr. Genauso wie Shri Gokoswami auch dafür bekannt ist, dass man niemals, wie sagt man, Argumente gegen die Siddhanten und Shastras akzeptiert. Und das Gleiche können wir sehen, auch an allen Unterscheidungen. Im Grunde gab es nichts, was Shri Gokoswami mehr aufgebracht hat, wie sagt man, mehr aufgelegt hat, als philosophische Abweichung. Nur wenn jemand irgendwie anders abgewichen war, korrupt geworden war, prinzipiell nicht mehr verfolgt oder in irgendwelchen Skandal gebaut hat und so weiter. Aber Prabhupada immer, ne, da war immer dieses Element der Barmherzigkeit, schon habe ich ermutigt, weiterzumachen. Aber wenn Prabhupada philosophische Abweichungen bemerkt hat, ne, manchmal hat Prabhupada diese Abweichung bemerkt, ohne dass jemand sich überhaupt so klar, dass es eine Abweichung war. Und manchmal hat Shri Prabhupada diese philosophischen Abweichungen bekämpft, in seinen Worten, in der Vorträge, ne, dass die Gottgeweihten manchmal sich gefragt haben, was meint er denn Prabhupada, worum geht es eigentlich hier? So, das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Dass wir sehen, ne, oder verstehen, weshalb Prabhupada so wachsam ist, alle waren philosophischen Abweichungen. Weil philosophische Abweichungen einen größeren Schaden anrichten können, als einfach nur, wie sagt man, so grobe Fahrlässigkeiten, dass man korrupt wird. Die schlimmsten philosophischen Abweichungen ist, wie sagt man, Hermonismus, dass man grober oder subtiler propagiert, dass Gott unpersönlich. Das sind bei unseren Einigen, die ganz automatisch wissen, man Slip-In, reinschlüpfen, reinkommen, wenn wir nicht wachsen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu dem Punkt komme. Ich habe eine Frage dazu. Wir haben hier eine große Biblas-Pamits. Vielleicht möchtest du mir was dazu sagen, wie toll die Erde. Alles alles okay?
Ich habe eine Frage hätte ich,
ja.
Wenn ich da in den meisten so spirituellen Bewegungen, die sind zu den Buddhisten und auch im Christentum, da findet in der Regel so die Meditation in einer geschlossenen Gruppe statt, in der direkten Führung von den meisten. Ich kenne so von Zen, wo ich so von früher noch angucke, ich sitze in einem Raum, meditiere mit Meister und der Meister, du siehst ja, ist dann dabei.
Der Lehrer.
Der Lehrer. So, Blaubart hat uns eigentlich so den zentralen Teil von unserem Sadhana, also den Japa, okay, wir haben gemeinsam den Japa-Zeiten, aber uns ist doch eine individuelle Sache, die wir machen. Wir haben das bewusst so gemacht. Also, warum hat Blaubart nicht, so ein Japa in der Gruppe, wo man jetzt gemeinsam spendet und einer dann einfach. So für, das kennen wir ja eigentlich. War das bewusst von Traubart?
Am Anfang hat er schon Traubart gemacht. Es gab sogar eine Zeit, wo Traubart gemeinsam eine Runde getan hat. Eine ganze Runde hatte ich bestimmt. Und ich kann mich erinnern, es gibt auf meinen Reisen manchmal, gestern, in der Vergangenheit, gibt es manchmal Tempel besucht, wo die Buddhisten alle zusammen gemacht haben. Eine Runde gemeinsam getan hat. Auf der anderen Seite hat Schlepper, weil das halt seine Bewegung so gewachsen haben. Muss ich so viel Verantwortung delegieren. Ja. Aber es ist richtig. Alles steht und fällt. Ja. Dann langsam spürt man eben den Chant von der Kraft. Das ist das wichtigste Part. Alles steht und fällt. Ja. Wenn man gut chantet, sich Mühe gibt, richtig zu hören, die Worte richtig aussprechen. Ja. Nicht nur Schrift. Muschel? Norddeutsch aussprechen. Muschel. Sich konzentrieren, wache, sich auch vorbereiten. Ordnungsgemäß ausgeführt. Da hat man ganz anderes Resultat. Hast du mal die Leben gesehen schon? Ja, wie gesagt, man lebt mit dem Wagen. Im Grunde gibt es nichts Schöneres als zum Beispiel auch gemeinsam die Heiligen Hand zu singen. Das könnte man ungenannt fortsetzen. Und? Als wir gestern auf der Farm waren, beim Shinga Chaturisi, das war so ein Deck bei der Kirche. Ich lag genau daneben. Also. Die hat mir ein Zimmer gegeben, genau neben dem Zelt. Also. Ja, ja. Und das gibt mir eine ganze Nacht. Das war ein Deck, die ganze Nacht, die eigene Nase. Da waren besonders einige von den Sängern, die waren wirklich sehr, 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 sehr. Keine Namen. Einfach nur die heiligen Namen zu nennen. Je mehr wir die heiligen Namen, dann je mehr wir Krishna
machen. Also es wäre durchaus mit dem Braubarts Intention, wenn wir ab und zu mal so in der Gruppe gemeinsam Schabbat spielen.
Ja klar. Die ich weiß, macht das ganz schön, wenn meistens immer sterben.
Ja, wir haben das gerade diskutiert, wenn das ein bisschen mehr.
In Südamerika machen wir auch viel so Japa-Seminare, wenn sie Gott überall zusammenkommen. Sie manchmal sogar bis 64 Wochen zusammen schalten. Wir schalten nicht nur unsere 6. Was wir sprechen über 4 und 6. Aber das wird so nice aufgebaut. Das fängt an, besonders schon in der Gemeinschaft mit den Vaishnavas ist. Wenn man Gemeinschaft hat, mit Beispielen sehr überzeugt sind von der Wichtigkeit des Chants, dann ist es inspirierend. Es fließt einfach. Und für das Spiel ganz natürlich aus. Als wenn man so nebenbei so ein bisschen Chant da dazu macht. Oder auch noch ein Klick. Alle Krishna, Klick. Das ist nicht, was uns Brahmat gibt. Das sind Runden, die man so mal nebenbei ab und zu mal so, dass ich an das Bild schaue. Aber die richtigen Runden sind die Runden, die man sich den besten Teil des Tages reserviert. Wie die Freunde, die früh im Morgen standen. Oder? Ja. Da gibt es eine sehr interessante, ich fand das eine sehr inspirierende Aussage von unserem gegenwärtigen GVC. Parinders Volk ist ja auch das GVC in Deutschland. Und da wurde ein Problem diskutiert in einer GVC-Konferenz. Und da sagte der Chairman, also unser GVC-Vorsitzender, sagte so, dieses Problem, das ist wie wenn wir was gegessen haben, was wir nicht verdauen können. Aber so gleichzeitig können wir es nicht, wie sagt man, kann man es nicht erbrechen, ne? Und wir können auch keinen Durchfall haben, ne? Um uns diese Sache zu erledigen. So, was ist die Lösung zu diesem Problem? Die Lösung zum Problem ist, dass wir die Verdauung stärker machen. Und dann sagt er, und in der gleichen Weise sollten wir unsere Spiele für eine Verdauung stärker machen, indem wir zum Chaturmas hier nur die größte Anzahl von älteren Gottgeweihten, GVC, Sannyasa, alle nach Mandaren gehen zum Chaturmasi und jeden Tag 64 Runden schalten. Das wird die Lösung sein. Gute Lösung, oder? Ich fand das unheimlich inspiriert. Das ist das Beste, was ich seit langer Zeit vom GBC Chamber gehört habe.
Ein bisschen, wie sagt man, gute Gemeinschaft gehabt.
sind bereit, so viel zu tun, so viel zu geben, zu opfern, aus sich selber einzubringen.
Und bei mir habe ich eine Warteliste mit den Haushältern, dass sie mal auf den Altar gehen.
Da haben wir auch überall in den Tempeln in Indien so überall große Tafeln. Wo die ganzen Opfer und Boga-Opfer und alles die Blumenopfer, alles drinsteht. Und die Leute, die reißen sich darum, nur eine Opfer, nur eine Puja zu bezahlen oder zu spenden. Wie groß hier unsere Community, die sich hier einbringen und kommt und sagt, wann kann ich denn endlich mal die Blumen spenden für die Jesus? Wann kann ich denn mal die Tomaten kaufen? Wann kann ich denn mal Toga spenden? Und das ist natürlich in Indien ganz anders. Da haben die so viel drumherum, die Tempel. Da haben die keine Probleme mit der Haltung und all diesen Sachen, die wir essen. So, das ist wunderschön. Aber es riecht nicht. Das ist die Idee. Aber auf der anderen Seite, als du gerade das Beispiel hast mit dem Seiltänzer, da musste ich eine andere Aussage von Prabhupada bringen. Und Prabhupada sagte, wenn man auf das Seil geht, man hat halt manchmal eben so einen Stab mit, um sich zu balancieren. Das ist der Prabhupada. Wenn der erstmal auf der Mitte des Seils angekommen ist, und dann überlegt er, was macht er denn nicht hier? Dann fällt er runter. Und wenn er wieder zurückfällt, weil er eben nicht den Mut hat, weiterzugehen, fällt er auch runter. Das heißt, ich glaube, die einzige Lösung ist halt, dass er das Ziel anpeilt, dass das Ziel sieht und so schnell wie möglich zum Ziel geht. Und das rettet ihn davor, runterzufallen. So, wie der da anfängt zu spekulieren, so sagt er, nö. Fällt er runter. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Das soll ich so machen. Die Buddhisten spekulieren gemeinsam mit ihm. Das ist ein anderes Dilemma heutzutage in vielen Christen, die ich auch besuche. Die Gott gewann nicht zusammen tun. Und es gibt so viel Kraft, wenn wir gemeinsam tun. Wir haben zum Beispiel auch beobachtet, dass wenn man jemanden überzeugen will vom Chanten, zum Beispiel jemand Neues überzeugen will, dass er chanten soll, dass er runden chanten soll, das ist sehr schwierig. Und die sagen, genau. Die philosophisch sagen es klar, aber der Spring, wie sagt man, der Funke, der zündet noch, dass sie das nicht in die Tat umsetzen. Und wir haben gesehen, dass es einfacher ist, die Leute zu inspirieren, wenn sie zu dem Zeitpunkt im Tempel sind. Wenn alle nur ihre Runden schauen. Und es gibt einfach nichts anderes. Alle sitzen da im Moment. Alle sprechen zu sich selbst sozusagen. Und jeder sich verhalte, ich halt. Dann ist es einfacher, die Leute zu überzeugen. Und sie überzeugen dann halt. Oder?
Haben wir mal das so?
Ja.
In Heidelberg, im Tempel, im Programm. Und es klang so, als ob er von Kirchenglocken neu. Und so kann man das. Diese Klangschöne.
Ich wusste, dass es so romantisch ist. Das ist so romantisch.
Das ist ein bisschen einfach bestimmt.
Und deshalb ist es sehr wichtig, gemeinsam zu sein. Sehr, sehr. Sehr nice. Was mich auch inspiriert, das ist. Und alleine stand ich nicht. Und vor allem, wenn man ständig umgeben ist von die Buddhisten, Hare Krishna. Ja, dann fängt man auch an.
Ich wollte noch ergänzen, wir haben das auch mal gemacht bei einem ganz normalen Freundeskreis-Treffen. Da war irgendwie noch ein bisschen Zeit bis zum Passagen oder so, dann habe ich gesagt, lass uns einfach ein paar Runden zusammen chanten. Es war ganz gemischt, so Männer und Frauen. Aber das war so wunderbar. Jeder hat gesagt, dass ihm das so gut getan hat. weil die sind ja auch einige dabei, die jetzt auch nicht eingeweiht sind, zum Beispiel, ne, die auch jetzt seit kurzem dann chanten und so, und die da auch ein bisschen Probleme halt vielleicht mal mit haben und eben gesagt, dass ihnen das so gut getan hat. Also, ne?
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es nichts Inspirierenderes gibt für mich als Vibhuti. Wenn ich sehe, dass ältere Devotees teilnehmen am Programm, sei es zum Beispiel im Tempel zum Beispiel, wo es alles ein bisschen mehr organisiert ist, strikter organisiert. Es ist so inspirierend, ältere Devotees zum Beispiel zu sehen, im Mangelalter oder bei der Chapter, die mit allen Devotees zusammensitzen. Oder dass sie in der Klasse sitzen, die Klasse anhören. Selbst wenn sie gar nicht geben, einfach nur, dass sie sitzen. Das ist so eine Inspiration, oder? Mhm. Ja. Oder überhaupt noch eine Predigtaktivität, weil sie dann teilen, mit diesen Handlungen kommen. Es gibt keine größere Inspiration. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, bei euch, wie bei euch. Zum Beispiel war das sehr inspirierend jetzt auf der Farm, als wir beim Schwingerischen Tourist waren. So viele Eltern, die Buddhis sind. Das hat mich wirklich erstaunt, wie viel da zusammengekommen ist. Obgleich im Grunde das Programm, das war im Grunde gar nichts, wie sagt man, das war keine Superlative. Das war einfach nur die Anwesenheit der Eltern, die Buddhis. Die einfach zusammengesaßen, zum Beispiel aßen und gemeinsam sprachen und sich umarmten, wie ich das lange nicht gesehen hat oder was.
Aber das sind beide Fassaden.
Das wäre die neueste Fassade genommen. So, das ist unsere Hauptinspiration, das Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Ja, weil also jeder so sein, ne, jeder sein eigenes, sagt man, sein eigenes
Hüppchen kocht.
Sein eigenes Hüppchen kocht. Ne? Wisst ihr, dass ihr das macht? Ja. Ich kann mich zum Beispiel noch früher, das war immer sehr inspirierend, im Sonntagsspielfeld das Fest zu kommen. Ja. Eine ganze Tempel hat mitgeholfen. Ja. Also das heißt, fast alle waren mit Küchen. Und jeder macht ihre Informationen. Und man wusste schon, ah, der Chutney, der ist bestimmt von dem. Das ist der Chutney-Spezialist. Oder in dieser Weise lernen wir das. Man lernt vor allem durch diesen Dingen, was Kochen betrifft und so weiter, lernt man vor allem durch Sinn. Man sieht, man guckt über die Schulter, checkt das aus.
Das ist in Südamerika noch mehr.
Ja, das ist mir. Da fällt es den Leuten nicht so schwer, wie sagt man, zusammenzukommen. Wir haben mehr so gelernt, so unser eigenes Süppchen zu kommen.
Ha ha ha.